Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema sprechen, ob die BU von den Versorgungswerken denn reicht. Also wir sprechen heute so ein bisschen über die Versorgungswerke. Was das ist, erkläre ich auch gleich. Mich haben nämlich einige in der Community gebeten, ob ich denn nicht auch mal was zu den Versorgungswerken machen könnte, analog sowie zu den Beamten. Das mache ich natürlich super gerne. Und ich möchte das Thema ein bisschen aufteilen, denn Altersvorsorgeversorgungswerk, Berufsunfähigkeitsversorgungswerk sind zwei riesige Themen, die ich in einer Podcast-Folge irgendwie nicht alle untergebracht bekomme. Ansonsten wäre die Podcast-Folge 2 Stunden lang, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja immer so ein bisschen snackable Content. Und deshalb sprechen wir heute über die Berufsunfähigkeitsrente beim Versorgungswerk und ob Kammerberufe, wie jetzt beispielsweise Ärzte und Anwälte, zusätzlich noch eine private Berufsunfähigkeitsversicherung überhaupt brauchen. Deshalb würde ich sagen, let's go, deep dive in die aktuelle Podcast-Folge. Zuallererst mal will ich natürlich die Frage beantworten, was sind Versorgungswerke? Versorgungswerke sind berufsständische Einrichtungen, die für bestimmte Berufsgruppen wie beispielsweise Ärzte, Anwälte oder Architekten die Altersvorsorge regeln. Sie funktionieren ähnlich wie die gesetzliche Rentenversicherung, sind aber wirklich nur für ihre Mitglieder da, also quasi für diesen kleinen Kreis, der ausgewählt ist, für diese Kammerberufe. In der Regel ist man dort pflichtversichert, wenn du zu einer dieser Berufsgruppen gehörst. Und das Ganze ersetzt quasi die gesetzliche Rente in dem Maße, wie wir sie kennen und hat deshalb auch ähnliche Leistungen, aber nichtsdestotrotz unterscheiden sie sich im Vergleich zur gesetzlichen Rente, für die Altersrente zum einen, also eine Rente fürs Alter, ähnlich der gesetzlichen Rentenversicherung, würde ich sagen. Da kommt so ein bisschen drauf an. Wie gesagt, da würde ich eine separate Podcast-Folge zu machen. Was für eine Art von Versorgungswerk es ist. Es gibt nämlich so 2 verschiedene. Eine funktioniert ähnlich wie die gesetzliche Rentenversicherung als Umlageverfahren. Die anderen funktionieren wiederum ein bisschen anders. Man kann sich ja selber nicht aussuchen, in welches Versorgungswerk man schlussendlich dann rein kann, sondern es kommt ja auf quasi den Berufsstand an und auch darauf an, in welchem Bundesland man lebt oder tätig ist. Dann gibt es im zweiten Schritt auch eine Berufsunfähigkeitsrente. Vielleicht zur Erinnerung, in unserer gesetzlichen Rente gibt es auch eine Erwerbsminderungsrente. Habe ich auch schon einige Podcast-Folgen zu gemacht, die hier eben das auch gleich, aber dennoch auch hier wieder ein bisschen anders abbilden soll. Und darüber werden wir heute im Detail sprechen. Hier ist es so, dass man halt eine Unterstützung zu erwarten hat, eine finanzielle, falls man seinen eigenen Beruf nicht mehr ausüben kann. Hier gibt es allerdings recht viele Unterschiede, sage ich mal, zur privaten Berufsunfähigkeitsrente und zur Erwerbsminderungsrente, die wir uns heute auch nochmal gemeinsam anschauen werden. Und es gibt natürlich auch, wie bei der gesetzlichen Rente, auch eine Hinterbliebenenrente, also das Thema Witwenrente, kennen wir es, Waisenrente. Das ist die Absicherung für die Familie, wenn einem selbst etwas passieren sollte. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen tiefer auf das Thema Berufsunfähigkeitsrente ein in den Versorgungswerken. Die Versorgungswerke bieten ihren Mitgliedern neben eben der Altersrente auch eine Berufsunfähigkeitsrente, jedoch nur bei Berufsunfähigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, also wenn man eine 100-prozentige Berufsunfähigkeit hat. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Darauf werde ich heute auch nochmal gezielt eingehen. Ein wichtiger Hinweis an der Stelle ist aber auch, dass ihr unbedingt bei euren eigenen Versorgungswerken die Satzungen lesen solltest. In der Regel, sag ich mal so zu 90%, sind die Versorgungswerke recht ähnlich von den Satzungen. Das heißt, dass man wirklich zu 100% berufsunfähig sein muss, um überhaupt eine Auszahlung zu bekommen, findet man bei allen in recht ähnlichen Passagen, sage ich mal. Aber wenn ihr euch die Satzung durchlest, dann gibt es nochmal gegebenenfalls Details oder abweichende Regelungen, die ihr euch anschauen solltet. Die Satzungen kann man recht easy einfach im Internet downloaden. Das heißt, da müsst ihr jetzt nicht irgendwie kompliziert irgendwo anfragen, sondern die sind öffentlich zugänglich. Ich habe heute auch mal ein paar Satzungsbeispiele mit dabei. Wichtig ist, so im Vergleich zur gesetzlichen Rente, wir haben die Definition von Erwerbsminderung bei der gesetzlichen Rente. Das heißt, wenn ich in jedem Job nicht mehr arbeiten kann, unter 3 Stunden am Tag bin ich voll erwerbsgemindert. Wenn es über drei Stunden sind, dann bin ich nur teilweise erwerbsgemindert. Wichtig ist hier aber auch bei der Erwerbsminderungsrente, dass ich eben abstrakt verwiesen werden kann auf andere Berufe. Und hier kommt der erste Unterschied zur gesetzlichen Rente. Hier ist wirklich die Definition Berufsunfähigkeit. Das ist wirklich der zuletzt ausgeübte Beruf, der angesetzt wird. Allerdings mit dem Manko. Das heißt, es kann niemand zu einem sagen, wenn man in den Versorgungswerken ist, du kannst aber statt jetzt Arzt zu sein, Projektingenieur werden oder so, das geht nicht. Allerdings, was es hier für eine Verpflichtung gibt, wann die Auszahlung kommt, ist in der Regel eben diese 100%ige Berufsunfähigkeit. Und die macht das Ganze ein bisschen schwieriger, überhaupt den Grad der Berufsunfähigkeit zu erhalten. Denn mal als Kurzabriss, wir werden gleich tiefer in das Thema abtauchen, als Kurzabriss mal, wenn ich als Arzt oder Ärztin zu 100% berufsunfähig sein soll, um eine Auszahlung zu erhalten, dann muss schon einiges passieren. Denn diese Versorgungswerke schließen leider nicht aus, dass man konkret verwiesen werden kann. Also sprich, dass man beispielsweise ärztlicher Journalist werden kann oder so, dass man Recherchearbeiten machen kann, dass man in die Forschung gehen kann. Also etwas, was vielleicht gar nicht mit dem eigenen Berufsbild unbedingt zu tun hat, würde ich mal sagen. Das ist bei den Versorgungswerken nicht ausgeschlossen. Ich habe aber, wie gesagt, einige Beispiele mit dabei und würde sagen, wir gucken uns das mal genauer an. Im nächsten Schritt möchte ich mir eben genau das genauer anschauen, und zwar, wie weichen die Definitionen eigentlich genau ab, weil viele dann sagen, okay, Mensch, aber es ist doch eine Berufsunfähigkeitsversicherung enthalten in den Versorgungswerken, brauche ich dann überhaupt eine private Berufsunfähigkeitsversicherung? Und ich finde, dass quasi die Gegenüberstellung Berufsunfähigkeit, was das im Versorgungswerk bedeutet und was das bei einer privaten BU-Versicherung bedeutet, sehr, sehr schön ist, um zu verstehen, dass es doch stark abweicht voneinander, was damit gemeint ist. Also, ich fange mal an bei der Leistung. Wann leistet die Berufsunfähigkeit beim Versorgungswerk, wenn ich 100% berufsunfähig bin? Die private BU leistet, wenn ich 50% berufsunfähig bin. Also wenn ich zum Beispiel 8 Stunden ursprünglich gearbeitet habe in meinem letzten Beruf als Pilot oder so und ich kann nur noch 4 oder unter 4 Stunden fliegen, dann wäre ich berufsunfähig beim Versorgungswerk nur, wenn ich 0 Stunden fliegen kann und auch wenn ich quasi nicht mehr Unterricht und Co. geben kann. Das ist bei der privaten BU ausgeschlossen. So, der zweite Punkt, sind weitere Berufstätigkeiten denn überhaupt möglich? Und beim Versorgungswerk ist das ausgeschlossen. Wenn man das macht, wenn man irgendwas anderes anfängt zu arbeiten, wenn man berufsunfähig ist, eigentlich per Definition, dann muss man seine Approbation zurückgeben und seine Zulassung, was natürlich Folgen hat für einen selbst. Denn ich sag mal so, in der Regel ist man ja nicht für immer berufsunfähig, sondern für eine gewisse Zeit. Und dann will man ja in seinen Beruf wieder zurückkehren. Das heißt, dann hatte man keine Approbation oder Zulassung, die man sich hart erarbeitet hat. Das würde ich natürlich nicht machen. Bei der privaten Berufsunfähigkeit ist es möglich. Bis zu 80% des Einkommens kann man immer noch als Berufstätigkeit nachgehen, vorausgesetzt natürlich ist es nicht im zuletzt ausgeübten Beruf, also wenn wir jetzt beim Pilot bleiben, wenn jetzt jemand entscheidet, Yogalehrer zu werden, dann kann er das nebenher machen und trotzdem die BU-Rente beziehen. Wartezeiten. Bei der privaten Berufsunfähigkeitsrente gibt es keine Wartezeiten, also wenn ich mich abgesichert habe und mir innerhalb von 1-2 Monaten was passiert, dann kriege ich hier direkt eine Auszahlung. Beim Versorgungswerk hat man in der Regel die 5 Jahre, also ich muss erstmal 5 Jahre einbezahlt haben, um überhaupt was zu bekommen. Das ist insbesondere für Berufseinsteiger, finde ich, ein schwieriges Thema. Denn es kann ja vorher auch schon was passieren, schwere Erkrankungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ausnahmen bestätigen da immer die Regel. Also ja, Deshalb finde ich das immer ein bisschen schwierig. Man weiß einfach ja nicht, wann man berufsunfähig wird. Hoffentlich nie. Aber genau deswegen macht man es ja, weil man nicht weiß, wann man berufsunfähig wird, weil sonst könnte man ja auch irgendwas anderes machen, wenn man es richtig kalkulieren könnte. Der Prognosezeitraum, auch nochmal ein kleiner Unterschied. Der Prognosezeitraum bei der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung liegt bei 6 Monaten. Das heißt, ich muss voraussichtlich 6 Monate außer Gefecht sein oder eben länger. Und beim Versorgungswerk, da unterscheidet sich es immer so ein bisschen, wie gesagt, von Versorgungswerk zu Versorgungswerk. Aber bei den meisten sind es bis zu 3 Jahre, dass man wirklich als dauerhaft berufsunfähig gilt. Also das ist wieder gekoppelt an den 100% plus dann halt sozusagen die 3 Jahre. Finde ich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen kann das der Arzt ja gar nicht so genau sagen, dass er zum Beispiel sagt, okay, jemand ist 3 Jahre oder länger krank. 3 Jahre sind schon eine längere Zeit. Das kann man nicht so einfach vorhersehen. Das heißt, wenn ich erstmal temporär irgendwie berufsunfähig wäre im Versorgungswerk aufgrund psychischer Erkrankungen, dann würde ich hier keine Auszahlung bekommen, rückwirkend eben nur, wenn ich diese 3 Jahre erreicht habe. Dann die Höhe der BU-Rente. Bei der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung kann ich das natürlich frei wählen, was super ist. Natürlich ist es irgendwo gekoppelt an mein Gehalt. Ich kann mich nicht überversichern, das ist in Deutschland generell verboten. Beim Versorgungswerk ist es abhängig vom Einkommen natürlich, wie viel zahle ich ein, so wie bei der gesetzlichen Rente auch. Aber im Schnitt liegt hier so die BU-Rente, wenn man sie bekommen würde, bei circa 2.000 Euro oder 1,8 bis 2.000 Euro im Schnitt. Abhängig natürlich aber auch von den Berufsjahren und Co. Da ist die private BU im Vorteil, denn ich kann auch mehr absichern. Manche verdienen ja wirklich deutlich mehr Geld, manche nicht. Ja, ist auch in Ordnung. Aber dass ich da dann eben mich vernünftig absichern kann, insbesondere wenn ich Familie habe, wenn ich vielleicht ein Haus abbezahle, wenn meine Arbeitskraft enorm wichtig ist, gerade in der Phase, in meiner Lebensphase, in der ich mich aktuell befinde. Dann, was auch noch ganz wichtig ist, die Höhe der BU-Rente, ob die garantiert ist. Auch hier gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Bei der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung ist sie natürlich garantiert, weil ich habe sie einmal vereinbart und sie ist dann für quasi die Zeit der Berufsunfähigkeit auch garantiert. Bei den Versorgungswerken ist das nicht der Fall. Das kann sich anpassen, je nachdem, wie sich zum Beispiel die Sterbetafeln anpassen, wie der Rentenfaktor angepasst wird, so wie bei der gesetzlichen Rente auch. Wenn man den Rentenwert vielleicht auch anpasst, dann kann es sein, dass auch quasi von Jahr zu Jahr sich da Grenzen verschieben und auch die Rentenhöhe eben nicht zu 100% garantiert ist und angepasst werden kann. Genau, und dann haben wir das Thema der Verweisung. Ich habe es vorhin schon gesagt, also im Versorgungswerk ist die abstrakte Verweisung möglich, eben auf Berufe, die einem seinem eigenen Beruf nahe kommen. In der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung ist das komplett ausgeschlossen, das gibt es nicht. Jeder gute Tarif hat das mittlerweile nicht mehr mit drin, also das spielt gar keine Rolle. Das heißt, es zählt einfach wirklich nur der zuletzt ausgeübte Beruf. Beitrag, also was ich dafür bezahle, beim Versorgungswerk zahle ich nichts mehr on top, also quasi nur den Beitrag, den ich auch in die Altersvorsorge da reinpacke, je nachdem, wie viel ich verdiene. Bei der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung ein Nachteil natürlich, muss ich zusätzlich privat aufkommen für das, was ich absichern möchte. Ein weiterer Punkt beim Thema BU ist natürlich die Gesundheitsprüfung. Beim Versorgungswerk muss ich keine Gesundheitsprüfung machen. Das heißt, ich bin automatisch versichert, auch wenn ich vielleicht schon Krebs hatte, schon gewisse Vorerkrankungen mitbringe. Bei der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung wird immer eine Abfrage von der Gesundheit gemacht. Das heißt, das muss ich dort machen, außer ich habe irgendwelche Aktionen, BU-Aktionen. Gibt es manchmal, dass man vereinfachte Gesundheitsfragen für gewisse Berufe hat, für eine temporäre Zeit, zum Beispiel aktuell. Gibt es bei einem Versicherer die Möglichkeit, als Mediziner vereinfachte Gesundheitsfragen zu bekommen und sich aber voll mit einer super BU-Tarif absichern zu lassen? Das ist aber dann immer nur temporär. Ein weiteres Thema, das geht jetzt schon sehr, sehr tief rein, aber wenn ich berufsunfähig bin, dann habe ich natürlich medizinische Mitwirkungspflichten und die sind in der privaten BU so definiert, dass man gefahrlose ärztliche Maßnahmen macht mit sicherer Erfolgsaussicht, ohne Schmerzen und auch keine Operation. Also man wird nicht zu irgendwas gezwungen, sage ich mal, nur um die Auszahlung zu erhalten. In dem Versorgungswerk ist das sehr schwammig formuliert und ich sage das, weil es gab halt schon Gerichte und Fälle. Ich habe jetzt auch mal den einen oder anderen mitgebracht, wo das doch ein Thema war und da ist es definiert in den meisten als zumutbare Heilbehandlung oder Reha. Das heißt, es kann auch eine OP beinhalten, die man vielleicht gar nicht machen möchte und es kann auch gewisse Gefahren beinhalten, die bei der privaten BU definitiv ausgeschlossen sind, weil sie wirklich gefahrenlose ärztliche Maßnahmen oder ich kriege halt die Auszahlung weiter. Dann habe ich noch zwei Themen mitgebracht, die ich wichtig finde, so wenn man sich den Vergleich anschaut, BU-Versorgungswerk und die private Berufsunfähigkeitsversicherung und zwar die verbindlichen Regelungen. Es ist so, die Versorgungswerk kann die Satzung natürlich jederzeit geändert und angepasst werden. Das heißt, es ist nicht definiert, dass man das einmal unterschrieben hat, weil man in diesem Versorgungswerk ist und dann jetzt daran festgehalten wird, sondern es kann sich halt immer wieder verändern, wie bei der gesetzlichen Rente auch. Und das geht bei der privaten BU nicht, weil es halt ein privater Vertrag ist, der beidseitig unterschrieben wird, können die Vertragsbedingungen nicht für den eigenen Vertrag angepasst werden. Nur für diejenigen, die halt dann später einen Abschluss machen, die können einen anderen angepassten Vertrag haben. Aber für das Versorgungswerk ist das natürlich möglich. Letzter Punkt, so im Gesamtvergleich, die Versteuerung. Und zwar bei der Versteuerung ganz, ganz wichtig, alles, was man aus der gesetzlichen Rente rausbekommt ab 2040, muss zu 100% steuerlich veranlagt werden. Das heißt damit auch die Berufsunfähigkeitsrente, die man aus dem Versorgungswerk rausbekommt. Das bedeutet, dass man Einkommenssteuer drauf zahlt, Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge. Das heißt, diese 2.000 Euro, die wir im Schnitt vorher berechnet haben, können sich schon sehr stark reduzieren dadurch. Und bei der privaten Berufsunfähigkeitsrente wird nur der Ertragsanteil besteuert. Das heißt, mal so zusammengefasst drauf geblickt, würde ich sagen, dass die Berufsunfähigkeitsrente von einem Versorgungswerk, als zum Beispiel Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Notar, Rechtsanwalt, Architekt, Ingenieur etc., hat so drei wichtige Vorteile. Und zwar einmal, dass ich keine Gesundheitsprüfung habe. Das ist bei, wie gesagt, privaten Anbietern meistens der Fall. Und die versuchen natürlich, möglichst Gesunde zu versichern, dass sie sich nicht direkt ein Risiko reinholen bei der privaten BU. Dann, dass es kostenlos in Anführungsstrichen mitversichert ist, als Teil eben vom Pflichtbeitrag beim Versorgungswerk. Und dass eben bei manchen Versorgungswerken die Wartezeit verkürzt ist, nicht auf die 5 Jahre, sondern manchmal auch 3 Jahre oder 36 Monate, zum Beispiel im Versorgungswerk der Rheinland-Pfälzischen Rechtsanwaltskammer. Es gibt aber auch manche, die 5 Jahre haben, wie zum Beispiel die Psychotherapeutenkammer in Schleswig-Holstein. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, was mich, sag ich mal, am meisten stört an der Berufsunfähigkeitsversicherung bei den Versorgungswerken oder was man einfach unbedingt beachten sollte, ist, dass die Leistung, also wann wird die Berufsunfähigkeitsrente denn bezahlt? Und aufgrund eben von dieser niedrigen Eingangsschwelle, dass halt jeder ohne Gesundheitsprüfung in dieses berufsständische Versorgungswerk mit reinkommt, ist es halt wirklich so, dass es nur bei 100%iger Berufsunfähigkeit mit in der Regel Rückgabe der Approbation als Arzt oder Zulassung als Anwalt, Steuerberater etc. einhergeht. Und zum Beispiel auch nochmal eine Sache, beim Bayerischen Versorgungswerk zahlt die Berufsunfähigkeitsversicherung auch nur bis zum Endalter von 65 Jahren. Also es ist nochmal dann von Satzung zu Satzung anders. Aber diese 100% findet man eigentlich überall. Und ich möchte auch mal so ein bisschen aus der Praxis vorlesen, was genau definiert ist und dass diese Definition eigentlich wirklich nicht so gut ist, weil es sehr, sehr schwierig ist. Ich habe auch mal ein paar Zahlen mit dabei, zu 100% wirklich berufsunfähig zu werden. Und zwar habe ich mal von der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe dabei. Paragraph 10 Berufsunfähigkeitsrente. Jedes Mitglied der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ist für einen Monat seiner Versorgungsabgabe geleistet hat, wenn der Versorgungsfall der Berufsunfähigkeit eingetreten ist. Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente. Der Versorgungsfall der Berufsunfähigkeitsrente ist eingetreten, wenn die Berufsunfähigkeit voraussichtlich auf Dauer oder über oder vorübergehend eingetreten, die gesamte ärztliche Tätigkeit eingestellt und der Antrag auf Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente gestellt worden ist. So, dann geht man weiter in den zweiten Paragraphen, da wird es nochmal stärker definiert. Ein Mitglied ist berufsunfähig, wenn seine Fähigkeit zur Ausübung jedweder ärztlicher Tätigkeit zur Einkommenserzielung bei der ärztliche Aus- und Weiterbildung ganz oder teilweise verwandt werden kann, Berufsunfähigkeit, infolge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen geistigen Kräfte vollständig entfallen ist. Dabei ist nicht zu berücksichtigen, ob die Berufsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt umgesetzt werden kann. Ganz, ganz wichtig, ganz viele Red Flags, weil wo soll man sonst arbeiten als auf dem Arbeitsmarkt? Man muss ja ein versicherungspflichtiges Einkommen irgendwie erzielen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Dann ist der dritte Punkt hier, die Berufsunfähigkeit besteht voraussichtlich auf Dauer, wenn nach ärztlicher Feststellung keine begründete Aussicht besteht, dass mit der Wiedererlangung der Berufsunfähigkeit vor Ablauf eines Zeitraums von 3 Jahren gerechnet wird. Also ihr seht das hier, das findet man in sehr, 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 sehr vielen Versorgungssatzungen. Und das ist halt einfach schwierig, weil, ja, Zeitraum von 3 Jahren, dann man muss wirklich vollständig ausfallen, ärztliche Aus- und Weiterbildung ganz oder teilweise verwandt werden kann, bedeutet, dass ich halt auch auf andere Berufe, die halt irgendwie diese Aus- und Weiterbildung berücksichtigen könnten, verwiesen werden kann und die gesamte ärztliche Tätigkeit soll quasi eingestellt werden. Und das ist ja nahezu unmöglich, weil selbst wenn ich im Rollstuhl bin, also andersrum, es muss wirklich sehr, sehr viel passieren, dass ich wirklich gar nichts mehr machen kann. Beispiel psychische Erkrankung, das wäre hiermit überhaupt nicht berücksichtigt, weil körperlich könnte ich ja noch als Chirurg, sag ich mal, arbeiten, wenn das meine ärztliche Ausbildung umfasst hat. In der Praxis sieht das aber ganz anders aus. Ich kann nicht einfach, wenn ich jahrelang Hausarzt war, als Chirurg irgendwo angestellt werden. Da wird mich niemand anstellen. Ich werde kein versicherungspflichtiges Einkommen erzielen, aber das ist hier egal. Denn hier wird der gesamte Arbeitsmarkt berücksichtigt. Das heißt, ich würde keine Auszahlung bekommen und es wäre Banane, wenn ich nicht mehr arbeiten kann und ich hätte kein Einkommen. Das heißt, ich finde tatsächlich, versteht mich da nicht falsch, aber solche Definitionen sind wirklich hart. Da ist die Erwerbsminderungsrente von der gesetzlichen Rente, also nicht von den Versorgungswerken, sondern von der gesetzlichen Rente, sogar besser, weil sie halt diese Stundendefinition hat und sie sagt quasi, du kannst in keinem Beruf mehr arbeiten unter 3 Stunden am Tag. Und wenn das halt der Fall ist, dass psychisch man so lädiert ist, dass man auch nicht, weiß ich nicht, arbeiten kann als Briefträger oder irgendwas anderes, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, dass man wirklich gar nichts mehr machen kann, dann würde man die Auszahlung hier bekommen, weil es ja einen niemand einstellen würde. Das heißt, ich bin halt einfach per se erwerbsgemindert. Und hier muss der gesamte Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. Das heißt, in der Theorie, ja, ist am Arbeitsmarkt sicherlich Chirurgen gefragt mit einem Medizinstudium, aber in der Praxis ist halt die Frage, kann ich das? Kann ich wirklich chirurgisch irgendwo tätig sein, was ich überhaupt nicht gelernt habe? Weil das Feld der Medizin als auch der Juristen ist ja sehr weit und in der Praxis wird einen, wie gesagt, niemand einstellen, wenn man dafür die Erfahrungen nicht mitbringt. Ich habe noch ganz viele andere Beispiele mit dabei aus den Versorgungswerken für Rechtsanwälte in Nordrhein-Westfalen oder auch für Steuerberater in Hessen. Aber ich möchte jetzt nicht alles hier einzeln vorlesen. Ich glaube, das wird ein bisschen viel für einen Podcast. Was ich nur so ein bisschen zeigen möchte an der Stelle, ist auch, wie das in der Praxis aussieht, wenn ich jetzt berufsunfähig bin und werde, wie eigentlich so die Statistiken aussehen beim Versorgungswerk. Und die sehen tatsächlich ja noch schlechter aus als wie bei der Erwerbsminderungsrente. Also Beispiel Rechtsanwälte in NRW. Da sind laut dem Versorgungswerk 2022 37.160 Mitglieder und 294 haben eine Berufsunfähigkeitsrente vom Versorgungswerk bekommen. Das sind 0,79% der Mitglieder. Das ist schon krass. Normalsterbliche, wie gesagt, erhalten als Mitglied von der gesetzlichen Rentenversicherung zumindest eine geringe Erwerbsminderungsrente, wenn sie weniger als 3 Stunden bis 6 Stunden am Tag irgendeiner Tätigkeit nachgehen können. Und im Versorgungswerk gibt es halt diesbezüglich keine Absicherung. Eigentlich ist man, wie gesagt, schlechter abgesichert in dem Fall. Und wenn ich was anderes arbeiten möchte, dann muss ich meine Approbation zurückgeben. So, auch schwierig, weil es ist in der Praxis so, dass man nicht für immer berufsunfähig ist. Also ein Leben lang, dass man dann halt sagen kann, okay, dann mache ich jetzt was anderes, bin wieder in der gesetzlichen Rente versichert, kriege Erwerbsminderungsrente. Sondern es ist meistens so, dass man ein paar Jahre berufsunfähig ist, also im Schnitt irgendwie 4 bis 5 Jahre und dann wieder in seinen Beruf zurückkehren kann. Wäre hier aber ja nicht möglich, wenn ich meine Approbation abgegeben habe. Das heißt, ich habe die 4, 5 Jahre keine Chance, wenn ich nicht irgendwie private Rücklagen habe oder halt eine private Berufsunfähigkeitsversicherung, weil ich sonst wirklich schlechter dastehe als in der gesetzlichen Rente. Und es zeigt auch so ein bisschen die Rechtsprechung. Auch hier, ich möchte euch jetzt nicht massiv langweilen. Da die Rechtsprechung ist, weil natürlich einige auch vor Gericht gegangen sind. Ich meine, ist ja klar, wenn ich in einem Netzwerk bin, wo ich zum Beispiel Rechtsanwalt bin, dann mache ich sowas ja auch. Und ich habe zum Beispiel mal eine Sache mit dabei vom OVG Münster. Das ist ein Urteil vom 14.12.2011. Kann ich auch gerne mal unten verlinken. Der Rechtsanwalt hat eine bipolare affektive Erkrankung mit leichtgradig ausgeprägter depressiver Symptomatik. Und hier wurde gesprochen, zwar ist der Kläger wegen Krankheit nicht mehr fähig, vollzeitig einer anwaltlichen Tätigkeit nachzugehen, er ist aber nach den vorliegenden Erkenntnissen in der Lage, trotz seiner Erkrankung anwaltlich tätig zu sein und aus dieser anwaltlichen Tätigkeit mehr als nur unwesentliche Einkünfte zu erzielen. Einkünfte sind, immer dann unwesentlich, wenn sie unterhalb des Existenzminimums liegen. Die Grenze des Existenzminimums liegt im Fall das mit seiner Ehefrau und seinen Kindern zusammenlebenden Klägern bei 697 Euro. Heißt, weil er so ein paar Minijob-mäßig was dazu verdienen kann, hat er keine Rente bekommen, weil die jetzt sagen, zum Beispiel, er könnte Journalist sein oder so, da würde er zwar nur eine Stunde am Tag arbeiten können mit seiner Erkrankung, aber er würde Einnahmen erzielen. Das heißt, die Berufsunfähigkeit tritt nicht ein, weil er nicht zu 100% berufsunfähig ist, weil es ja auch so in der Satzung geregelt ist. Deshalb hat das Gericht natürlich auch so gesprochen. Weiterer Fall, Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Zahnarzt mit Visusschwankungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Zittern an den Händen, der braucht seine Hände, um zu arbeiten, durch subdepressive Verstimmung, atypische Depression oder sonstige somatoforme Störung. Berufsunfähigkeit, also das ist die Rechtsprechung, liegt erst dann vor, wenn die Fähigkeit des Mitglieds zur Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen umfassend entfallen ist. Umfassend auch sogenannte Verweisungstätigkeiten gutachterlicher, wissenschaftlich forschender oder verwaltender Art, die zum Berufsbild des Zahnarztes gehören. Auch er hat keine Berufsunfähigkeitsrente bekommen, obwohl, das muss man natürlich mal geben, er nicht mehr in der Lage war, seine Hände zu bedienen, die man braucht im Wesentlichen, würde ich mal sagen, als Zahnarzt. Natürlich hat man auch sicherlich Fortbildungen, die man macht als Zahnarzt und Co., aber 90% der Arbeit, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ist, dass man an seinen Patienten auch ein bisschen was rumbohrt, ja. Aber keine Berufsunfähigkeitsrente erhalten. Das heißt, da wäre ich tatsächlich nicht zu optimistisch. Das zieht sich so ein bisschen durch. Die Zahlen zeigen das auch. Also es ist nicht so einfach mit diesem Thema der 100%igen Berufsunfähigkeit. Und wenn ich halt dann was anderes machen möchte, muss ich meine Approbation abgeben oder meine Zulassung, die ich halt nicht so schnell wieder zurückbekomme. Das finde ich sehr problematisch. Eigentlich tatsächlich sogar schlechter als die Erwerbsminderungsrente. Das heißt, schon an diesem Punkt kann ich sagen, oder ihr habt offensichtlich verstanden, dass auch für Versorgungswerk es unheimlich wichtig ist, auch wenn man im Versorgungswerk drin ist, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, eine private Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die im Zweifel einen den rettet, wenn man irgendein Problem hat. Also das ist ein bisschen zu kurz gedacht, nur weil es als Berufsunfähigkeit definiert ist. Zum Abschluss, bevor wir zu einem Fazit nochmal kommen, aber ihr habt ja schon so ein bisschen ein Gesamtfazit an dieser Stelle. Ich weiß, die Podcast-Folge ist jetzt ein bisschen lang geworden, aber ich habe es ja schon gesagt, deshalb teile ich sie auf 2 Teile auf. Ist halt einfach ein wichtiges Thema und ich wollte mal etwas dazu machen. Nochmal dieses Thema der Verweisung. wie das denn gehandhabt wird. Bei der Beurteilung, ob man halt diese 100% erreicht hat, dient eben nicht die konkrete bisherige Tätigkeit als Maßstab, also zum Beispiel, dass man Arzt hat, war, der operiert hat oder Zahnarzt am Stuhl oder ein Rechtsanwalt, der Termine bei Gericht wahrnimmt. Es wird vielmehr so, sage ich mal, abstrakt theoretisch geprüft, ob das Versorgungswerkmitglied seine beruflichen Fähigkeiten in irgendeiner Weise anderweitig wirtschaftlich nutzen kann. Zum Beispiel gutachterliche Tätigkeiten bei Versicherungen und Versorgungsträgern, beim medizinischen Dienst oder Pharmaindustrie kann man verwiesen werden, sieht man in der Praxis. Tätigkeiten im Labor, medizinischer Genetik, Biochemie, Gesundheitsökonomie, journalistische Tätigkeiten recht häufig. Und ich sag mal so, Existenzminimum, wenn man vorher irgendwie mehr verdient hat, schwierig für die ganze Familie. Und vor allem, wenn es zum Beispiel nur einer ist, der arbeitet in der Familie und zum Beispiel auch irgendwie ein Haus finanziert oder sonstiges, dann erteilen von Fachkundeunterricht für Zahnarzthelferinnen, Arzthelferinnen, Rechtsanwaltsfachangestellte etc. diagnostische Tätigkeiten, zum Beispiel Schulzahnarzt, Schularzt, Betriebsarzt, Verbandstätigkeiten und Tätigkeiten in Forschung und Lehre. Und wenn das irgendwie in einem geringen, existenzsicheren Umfang möglich ist, sind die 100% eben nicht erreicht, so wie wir es gerade an diesem Beispiel gesehen haben. Und hier auch nochmal ein Zitat von der Architektenkammer in Nordrhein-Westfalen. Solange ein Mitglied das Versorgungswerk noch in der Lage ist, in irgendein der berufsspezifischen Aufgaben auszuüben, muss es sich darauf verweisen lassen, wobei eine Teilzeitbeschäftigung ausreicht. Auf die Situation des Arbeitsmarktes bzw. eine Vermittelbarkeit kommt es nicht an. Krass, oder? Mit anderen Worten, also das steht hier noch mit drin, Zitat, mit anderen Worten, es wird vollständige Berufsunfähigkeit vorausgesetzt. So, ein Fazit an der Stelle, ganz, ganz wichtig, Berufsunfähigkeitsversicherung, private Berufsunfähigkeitsversicherung ist super megamäßig wichtig, insbesondere für diejenigen, die in den Versorgungswerken einbezahlen, weil das eben von der Definition her wirklich sehr, sehr schlecht ist mit den 100% Berufsunfähigkeit, schwierig zu erreichen ist, weil man eben verwiesen werden kann auf andere Tätigkeiten und die nur zum Existenzminimum quasi beitragen können. Und wenn man sich dann umorientiert und was ganz anderes machen möchte, seine Approbation verlieren kann, was man auch nicht möchte, weil man in der Regel eben nur für eine gewisse Zeit berufsunfähig ist. Deshalb würde ich euch unbedingt empfehlen, auch hier in jungen Jahren, wenn ihr sowas gerade studiert, auch wenn ihr wisst, dass ihr im Versorgungswerk drin seid, Berufseinsteiger, auch wenn ihr schon mitten im Beruf seid und euch noch nicht um eine private Berufsunfähigkeitsrente, Berufsunfähigkeitsversicherung gekümmert habt, dann wird's jetzt Zeit. Ich würde mich auch unbedingt noch in diesem Jahr drum kümmern. Wir haben jetzt schon die Hälfte des Jahres rum. Das geht immer so schnell. Und mit dem Jahreswechsel wird die Berufsunfähigkeitsversicherung immer direkt teurer. Denn es ist so, dass der Versicherer immer die Jahreszahl ansetzt, wie alt man ist. Und mit dem Jahreswechsel ist man halt direkt ein Jahr älter und zahlt dann mehr. Das heißt, ich würde euch unbedingt empfehlen, euch dieses Jahr noch um dieses Thema zu kümmern. Ihr könnt dafür gerne zu uns in die Beratung kommen. Wir haben ganz viele tolle 5-Sterne-Bewertungen, über 250 auf Google und Proven Expert. Schaut euch die gerne an. Wir machen digitale Beratung, wir arbeiten unabhängig. Das heißt, wir gucken uns gemeinsam mit dir an, was macht Sinn, was brauchst du für deine Berufsunfähigkeitsversicherung, wie sieht dein Beruf aus, wie sieht auch das Thema Gesundheit aus, ganz, ganz wichtig. Gibt es eben vielleicht solche Aktionen mit vereinfachten Gesundheitsfragen, arbeiten da ganz unabhängig in deinem Interesse und freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Wie gesagt, digital in Deutschland von überall aus möglich. Und wenn du dazu Fragen hast, schreib auch gerne mal eine E-Mail. In diesem Sinne möchte ich die Podcast-Folge aber nicht noch länger machen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen, das Versorgungswerk nochmal besser zu verstehen, das Thema Berufsunfähigkeit nochmal besser zu verstehen. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Teil 2 machen zum Thema Altersvorsorge, denn da ist es ein bisschen anders. Ja, da gibt es so ein bisschen 2 verschiedene Arten von Versorgungswerken und da würde ich sagen, es ist noch ein bisschen ähnlicher als bei der gesetzlichen Rente. Dieses Thema ist wirklich schon sehr, sehr anders als bei der gesetzlichen Rente, also Berufsunfähigkeit und Erwerbsminderungsrente als Definition ist im Versorgungswerk und in der gesetzlichen Rente schon grundsätzlich ein bisschen anders, wie ihr gemerkt habt. Und ich hoffe, das hat dazu beigetragen, dass man nochmal einen schönen Einblick bekommen hat, auch wenn man vielleicht nicht in den Versorgungswerken ist, was mitgenommen hat. Leitet die Podcast-Folge gerne weiter an jemanden, für den das interessant ist. Und ansonsten freuen wir uns riesig natürlich über eure 5-Sterne-Bewertungen für unseren Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify. Wir gucken wirklich jede Woche in die Bewertungen rein und geben uns jede Woche sehr viel Mühe, frischen und neuen Content für euch zu erstellen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.